SRF 1.
SRF 1.
Willkommen beim Zwischenhalt. Am Mikrofon ist der Joschi Kühne. Wir haben Beiträge aus der SRF Religionsredaktion. Und heute geht es für einmal ums Shooten, aber ein bisschen anders als an der Europameisterschaft. Und dann werfen wir einen Blick auf die orthodoxen Kirche. Die haben einen Streit. Darum ist es geplantes Konzil, das erste seit über 1000 Jahren, im letzten Moment nicht stand gekommen. Und kurz vor der 7. haben wir dann die Glocke der evangelisch-reformierten Pauluskirche zu Basel. Schutten dominiert in diesen Tagen. Kein Thema, wo man drauf vorbeikommt, die Europameisterschaft. Das Fernseh- und das Radioprogramm ist voll davon. Morgen aber ist auch nur der Flüchtlingssonntag der Chilenen. Warum also die beiden Themen nicht kombinieren? Die Antonia Moser über ein spezielles Fußballturnier.
Der Frère Roger Göpp, das ist auf jeden Fall nicht die EM. Es ist ein Fußballturnier, das in Steinhausen im Kanton Zug stattfindet. Das Spezielle dabei, die Spieler und Spielerinnen arbeiten alle irgendwie bei der Kirche mit, römisch-katholisch wie auch evangelisch reformiert. Das Jahr läuft aber alles anders, weil der Frère Roger Göpp ist zufällig am Flüchtlingssonntag. Schnell war klar, das passt perfekt. Die Initianten haben auch Flüchtlinge eingeladen zum Mitspielen. Ein voller Erfolg, erzählt Renate Falk, Leiterin vom OK vom Flüchtlingstag.
Es sind zwischen 40 und 45 Flüchtlinge. Sie kommen aus zum Beispiel Eritrea. Dort hat es viele, und die gerne Fußball spielen, aber es hat auch aus den anderen Ländern. Und dann hat es etwa 50 Leute, die aus dem reformierten oder katholischen Bereich kommen.
Der Frère Roger Göpp ist nach dem Gründer der ökumenischen Tese-Gemeinschaft benannt. Ökumene gilt auch für Teams, römisch-katholische, evangelisch-reformierte und das Jahr auch Flüchtlinge mit ganz verschiedenen Religionen spielen die gemischten Teams. Es gibt also keine Flüchtlingsteams gegen Einheimische. Das ist ein Vorteil, erklärte Hubertus Kuhns, evangelisch-reformierter Pfarrer.
Ich ziehe mein Tolar aus und die Katholischen ziehen ihre Soutane aus und plötzlich sind wir alle im Fußballdress und wir spielen alle gleich. Es ist nur noch wichtig, wer spielt eigentlich wo, wer ist wo stark, wer kann was. Und es gibt sofort eine ganz andere Verbindung, eine andere Kommunikation miteinander in diesem Spiel.
Klar, es ist ein Spiel, das nur einen Tag dauert. Aber Renate Falk vom Flüchtlingstag hofft, dass doch auch etwas hängen bleibt.
Dass man etwas erlebt hat miteinander, also ein positives Erlebnis, das einem auch hilft, sei es der Flüchtling oder aber auch den anderen, wo sie merken, man kann miteinander etwas unternehmen.
So profitieren nicht nur die Flüchtlinge, sagt der evangelisch reformierte Pfarrer Hubertus Kuhns.
Ich denke, auch wir Kirchenmenschen können uns nicht ganz davon frei machen, dass wir manchmal auch ein wenig Berührungsängste haben, mit Flüchtlingen umzugehen. Und das wäre eine Riesenchance, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Umgekehrt würde ich auch sagen, es ist eine Chance für die Flüchtlinge. Und da denke ich, haben wir auch als Kirche eine diakonische Aufgabe, diesen Menschen sie zu unterstützen.
Flüchtlinge unterstützen als Auftrag von der Kirche. Aber merkt man denn überhaupt, dass der Frère Roger Göpp ein Turnier von Kirchenmitarbeitern ist, dass also die Religion auch eine Rolle spielt?
Zu Beginn werden wir sicher auch wie jedes Jahr mit einem Gebet starten. Das werden wir sicher interreligiös gestalten für ein gutes Turnier, dass wir keine Verletzung haben, vielleicht auch für gutes Wetter. Aber ich denke, allein schon die Begegnung in sich ist etwas Religiöses. Wenn Menschen sich begegnen und miteinander ins Gespräch kommen, hat das durchaus auch religiösen Charakter.
Die Begegnung soll übrigens auch für Menschen möglich sein, die nicht shooten können. Nach dem Frère Roger Göpp gibt es Essen aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Weil neben dem Shooten verbindet ja bekanntlich auch das Essen.
Ein richtig toller Anlass also. Die Antonia Moser berichtet, der Frère Roger Göpp findet morgen Steinhausen im Kanton Zug statt.
You won't know that I was lying.
Phil Collins, Can't Stop Loving You, 22 Minuten vor der 7. Kommt es jetzt, findet statt oder fällt es aus? Es, das ist das Pan-Orthodoxe Konzil, wo man mit Spannung erwartet hat. Morgen fährt das Kirchentreffen auf der Insel Kreta an. Der Gipfel hat die Einigkeit von 14 orthodoxen Kirchen zeigen. Jetzt ist aber genau das Gegenteil passiert. Mehrere Kirchen haben ihre Teilnahme abgesagt, darunter auch die grosse russisch-orthodoxe Kirche. Das Konzil, es sieht aus, als ob das gescheitert sei, bevor es überhaupt angefangen hätte, meinte Hans-Jörg Schulz.
Es sollte der Aufbruch werden, ein kirchenhistorischer Gipfel, der erste seit über 1000 Jahren, einer, der vorbereitet wird seit über 50 Jahren, ein Konzil eben, eines, wie es die römisch-katholische Kirche in den 60er Jahren abgehalten hat, eines, nach dem hinterher nichts mehr ist wie vorher. Und dafür hat man extra noch den Heiligen Geist bemüht, dieses Konzil auf das orthodoxe Pfingstfest verlegt, die Öffentlichkeit ausgeladen und sich vorgenommen, in einer abgeschiedenen Akademie auf Kreta eine gute Woche lang zu tagen. Doch nun kommt alles anders. Die alten Streitigkeiten brachen unmittelbar vor dem Konzil wieder auf. Etwa zwischen den Patriarchaten von Jerusalem und Antiochien über die Zuständigkeit für die Gläubigen am Golf. Oder den Bulgaren ging die Konzilsvorlage über ökumenische Fragen viel zu weit. Die Georgier hatten gleichfalls Probleme mit dem Dokument Verhältnis der Orthodoxie zur übrigen christlichen Welt. Und als dann am Montag auch noch die mächtige russisch-orthodoxe Kirche, die mit 160 Millionen mehr als die Hälfte aller orthodoxen Gläubigen ausmacht, ihre Teilnahme absagte, war der Skandal perfekt. Das Moskauer Patriarchat hat traditionell Probleme mit dem Patriarchen von Konstantinopel, weil der in der orthodoxen Rangliste die Nummer 1 ist. Georgios Flantis, griechisch-orthodoxer Theologe und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in München, erklärt das so.
Es geht um die Diskussion über die Rolle des Ersten in der Gesamtorthodoxie, nämlich des ökumenischen Patriarchen. Diese Diskussion ist eine sehr spannungsreiche. Es gibt Kirchen, die die Rechte des ökumenischen Patriarchen, die Breite seiner Kompetenzen im Ganzen der orthodoxen Kirchenfamilie in Frage stellen. Und ich glaube, dass dahinter auch die Absicht zu sehen ist, die Rechte des ökumenischen Patriarchen auf einer symbolischen Ebene jedenfalls zu relativieren.
Der derzeitige Patriarch von Moskau, Kirill, ist ein sehr selbstbewusster Mann und ein russischer Nationalist. Er vermischt Religion, Kirche und Staat, orientiert sich sehr eng an Staatspräsident Putin und verteidigt zum Beispiel auch dessen militärische Positionen im Syrienkrieg. Das sehen andere orthodoxe Kirchen des Ostens mit einiger Skepsis, weil sie sich rückerinnern an schwierige Zeiten. Georgios Flantis.
Im 20. Jahrhundert hatte die Mehrheit der orthodoxen Länder mit kommunistischen Regimes zu kämpfen. Also die Zeit war für die Orthodoxie nicht einfach.
Die 14 einzelnen orthodoxen Kirchen vertreten etwa 300 Millionen Gläubige. Sie bilden also die drittgrößte christliche Gemeinschaft weltweit. Die einzelnen Mitgliedskirchen haben jeweils ihre eigenen Oberhäupter, sind also relativ autonom. Der Patriarch von Konstantinopel ist der Primus inter pares. Das orthodoxe Verbreitungsgebiet erstreckt sich vor allem auf Ost- und Südosteuropa. Was genau unterscheidet einen orthodoxen Christen von zum Beispiel einem Reformierten in der Schweiz, wollte ich von Georgios Flantis wissen.
Es gibt natürlich Unterschiede in Bezug auf die Wahrnehmung dessen, was die Kirche ist, in Bezug auf die Rolle der kirchlichen Hierarchie, in Bezug auf die Wahrnehmung der Mysterien der Kirche, das, was man auch als Sakramente bezeichnet. Es gibt eine Breite von Unterschieden. Einige sind theologisch begründet, andere kulturell bedingt.
Kulturelle und soziologische Unterschiede aber gibt es schon innerhalb der zerstrittenen orthodoxen Familie zuhauf. So hatte es etwa die russisch-orthodoxe Kirche abgelehnt, das Konzil in Istanbul abzuhalten, weil die Türkei einen russischen Jagdflieger abgeschossen hatte. Hinter vorgehaltener Hand wird das Patriarchat von Konstantinopel als pro-amerikanisch bezeichnet. Die Krise rund um das Konzil und seine Vorbereitung verschärft den Machtkampf zwischen den Patriarchen von Moskau und Konstantinopel. Dabei wäre der eigentliche Sinn dieses historischen Konzils gewesen, auch nach außen hin mehr Einigkeit in der Orthodoxie zu demonstrieren. Deshalb hatte man sich im Januar schon in Chambéry bei Genf auf den Text der wichtigsten Konzilspapiere geeinigt. Und nun? Was nun nach dieser Blamage rund um das orthodoxe Pfingstkonzil? Die 14 orthodoxen Kirchen stellen sich uneiniger und gespaltener denn je vor. Sehr zum Missmut des griechisch-orthodoxen Theologen Georgios Flantis.
Das dürfen wir uns nicht leisten. Es gibt so viele Spaltungen, so viele enttäuschende Spaltungen in der christlichen Welt. Und man fragt sich, warum und wozu in einer Welt, die gerade das gemeinsame Zeugnis der Christen erwartet.
Das Ringen ums Konzil von Kreta über die Unstimmigkeiten zwischen der orthodoxen Kirche hat Hans-Jörg Schulz berichtet. SRF 1 mit dem Zwischenhalt um 13 Minuten vor 7. Die erste Halbzeit im Spiel von Island gegen Ungarn bei der EM 2016 ist vorbei. Es steht 1-0 für Island. Monday morning was a VIP. Tuesday night they didn't wanna know me. Wednesday night drank sour grapes. Must have smoked near on 50 straight. Uh-huh. Friday wondered where Thursday went. Saturday failed to pay my rent. Sunday found me in the church to say, if you got a little heaven, won't you send it my way? Remember me, I'm Smoky, 10 Minuten von 7. Und jetzt kommen wir zu der Kirche, der Pauluskirche, der reformierten Kirche in Basel. Kurz vor dem Jahrhundertwechsel 1898 ist Basels älteste Wohnviertel entstanden. Westlich von der Altstadt im Gebiet vom Bachlettenquartier, sogenannte Paulusquartier. Vor allem Angehörige vom gehobenen Mittelstand haben sich dort niederlassen und es gilt die Gegend als ein Quartier von der höchsten Wohnqualität. Der Name verdankt das Viertel der Pauluskirche. Das ist ein imposanter Kuppelbau, der am Steinering steht. Das Gotteshaus mit seinem markanten quadratischen Turm und der Fensterrose, wo man schon von Weitem sieht und wo auch dank seiner prominenten Stelle ein hervorragender Blickfang ist, bezeichnet man als kreuzförmigen Zentralbau, so im Stil von der rheinische Romantik. Das Relief im Giebelfeld über dem Hauptportal hat allerdings der Basler Bildhauer Karl Burkhardt geschaffen. Am 17. November 1901 ist Pauluskirche eingeweiht worden, samt ihren 5 Glocken, wo die Experten darüber gesagt haben, der Klang der einzelnen Glocken ist sehr edel, voll und schön. Das Gesamtgeläute wirkt erhebend und feierlich. Und auf der zweitgrößten von den 5 Glocken steht der Spruch, wandelt in der Liebe. Thank you. die edlen, vollen und schönen Klänge von den fünf Glocken von der reformierten Pauluskirche von Basel. Das war der Zwischenhalt auf SRF 1.
Lord, I feel like going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. Everything I ever done was wrong, and I feel like going home. Lord, I tried to see but it was too much for me, and now I'm coming home to you, and I feel cloudy skies are rolling in, and not a friend around to help me from all the places I
Nothing Hillbillies Feel Like Going Home. Knapp vor der 7 auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.